Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Unter Felden, den 31. Dezember 2017. Liebes Loch, stell dir vor, es ist Krieg und keine kann hin. Ich besitze keine Kanone und will keine besitzen. Ich will auch in keinen Krieg ziehen. Aber es gibt eine Menge Kriege, große und kleine, und sie gehören beendet. Wie soll das von zu Hause aus gehen, wenn man seit Monaten keine einzige Nacht länger als eine Stunde am Stück geschlafen hat, weil das Kind schreit oder quengelt oder kotzt oder kackt? Und wegen dir. Was soll das? Was glaubst du, wer du bist? Ich bin so wütend auf dich, dass ich jetzt sofort in dieses ungesunde Sacherwürstel beißen muss. Ich werde dich aus meinem Bauch verbannen und aus meinem Kopf. Warum sollte nicht auch eine stillende Mutter dem Größenwahn verfallen? Ich, Henriette Schöbel, werde einen Krieg beenden, auch wenn es nur ein kleiner ist, von zu Hause aus. Und du, Loch, wirst mich nicht mehr davon abhalten. In Vorfreude, eine Schreibende.
Vielen Dank und herzlich willkommen, Simone Hirt. Hallo.
Hallo.
Wir haben es geschafft, trotz Leipzig-Absage uns hier zu treffen und über deinen neuen Roman Das Loch zu sprechen. Wie gesagt, nicht Henriette Schöbel sitzt mir jetzt gegenüber, sondern du. Ja. Aber trotzdem ist der Briefroman doch ein sehr autobiografischer, oder?
Er ist ein sehr persönlicher Roman und ein sehr ehrlicher Roman auf jeden Fall. Genau, und natürlich mit autobiografischen Erfahrungen gestützt.
Wenn man jetzt ein Kind bekommt, dann ist es ja so, dass man sich ja nur bedingt auf das vorbereiten kann, was dann kommt. Dann ist es da, dann hat man dann sowieso keine Zeit mehr, irgendwie irgendetwas nachzudenken. Und das Buch fängt ja an einem Zeitpunkt an oder wir steigen zu einem Zeitpunkt ein, wo eigentlich schon so ein bisschen ein Alltag stattfindet. Das hat sich schon ein wenig konsolidiert, das Kind ist schon ein bisschen größer und der Alltag eben mit allem, was dazugehört, hat schon begonnen und vor allem die Wut.
Genau, die große Wut, die dann entsteht oder entstehen kann, wenn man dann so nach ein paar Monaten merkt, hey, das ist es jetzt und so läuft das jetzt und so habe ich mir das absolut nicht vorgestellt. Mhm. Ich glaube, die ersten Monate, wenn das Baby so neu ist und bei uns war es zum Beispiel auch so, dass das Kind am Anfang sogar gut geschlafen hat, halbwegs, und es dann irgendwann so aufgewacht ist quasi und dann ging es erst los. Und so die ersten Monate kriegt man das noch nicht so richtig mit oder denkt sich, ja, das kann jetzt nicht so ewig dauern und das Kind wird bald groß, und dann merkt man aber nach so ein paar Monaten, nein, das dauert jetzt und es ist alles übelst mühsam und ich schlafe seit Monaten eigentlich nicht, und dann kommt irgendwann so der Punkt, glaube ich, wo man einfach nicht mehr kann und dann kommt das Loch.
Genau, was ist jetzt dieses Loch? Wie kann man, für was steht das Loch genau?
Das Loch steht im Roman vor allem in erster Linie für Sprachlosigkeit, weil die Protagonistin ist Autorin, das heißt, es steht dafür, dass sie nicht schreiben kann, dass sie nicht zum Schreiben kommt, dass sie auch keine Wörter tatsächlich findet, dass sie keine Sprache mehr hat, aber das Loch steht schon auch für Loch in sich selber, Loch im Gemüt, Loch im Tag. Wer bin ich jetzt? Ich kümmere mich den ganzen Tag um dieses Baby, ich tue und mache, aber wer bin ich eigentlich? Wo bin ich? Da entsteht ein Riesenloch. Und ich vermute, dass das gar nicht so selten vorkommt bei Müttern heutzutage, die eigentlich vorher einem Beruf nachgegangen sind und vielleicht auch dafür gebrannt haben, dass dann plötzlich sich so ein Loch auftut und eben dieses Kind alleine dieses Loch nicht füllt. Also dieses Kind ist da und man liebt es natürlich über alle Maßen, aber da ist vielleicht ein intellektuelles Loch tatsächlich auch.
Meine Erfahrung war auch, dass am Anfang ist natürlich diese 200-prozentige Bereitschaft, alles für dieses Kind zu tun, und die Verantwortung, die man da eben trägt, die füllt alles so aus. Und was ich dann bemerkt habe, irgendwann an einem Punkt, dass man sehr schleichend zwar, aber irgendwann mal lernt, die eigenen Bedürfnisse denn überhaupt zu erkennen und zu fühlen und zu benennen, geschweige denn die überhaupt dann zu stillen. Es bleibt nur mehr so ein ganz komisches, ungutes Gefühl, was vielleicht dann auch mit diesem Loch korrespondieren würde.
Ja, genau. Man kann es dann irgendwann gar nicht mehr sagen, wer war ich eigentlich mal, was wollte ich mal, was fehlt mir eigentlich gerade, weil man funktioniert einfach jeden Tag. Vielleicht ist es vergleichbar mit einem Burnout, obwohl ich das Wort gar nicht mag, aber es ist vielleicht vergleichbar. Man funktioniert und tut und macht und stülpt seine ganze Verantwortung auf dieses Kind und dann steht man irgendwann da und denkt sich, wer bin ich eigentlich und was brauche ich jetzt gerade, damit es mir gut geht. Außer Schlaf.
Ja, genau. Ich hatte jetzt gerade so das Bild von Sisyphus, die Mutter als Sisyphus, die ihr Kind den Berg hinaufträgt und dann rollt es wieder runter.
Ja, es ist ja auch im Grunde so. Man macht so 3 Schritte vorwärts und 2 zurück. Also es ist so, an einem Tag denkt man sich, oh ja, jetzt kannst du das plötzlich und jetzt funktioniert das und jetzt haben wir es geschafft. Und am Tag danach ist es halt einfach, brüllt das Kind einfach wieder den halben Tag oder es ist halt irgendwas anderes oder... Ja, es ist wirklich Sisyphusarbeit. Ja. Es endet nicht. Und ich glaube, es endet auch gar nicht, wenn die älter werden.
Es verändert sich.
Es verändert sich, aber es hört nicht auf.
Genau.
Was auch schön ist. Also ich will es gar nicht... Ich hoffe, dass es kein Buch geworden ist, was das Muttersein total verdammt und das als ganz schrecklich darstellt. Weil das ist es ja nicht.
Aber ich glaube, das ist doch eins mit der schwierigsten Dinge am Muttersein, dass man... quasi diese Gefühle, diese ganze Bandbreite, die man hat. Und oft steckt man ja in Situationen, wo man die widersprüchlichsten Gefühle zeitgleich empfindet. Man möchte das Kind quasi an die Wand kleben und zugleich liebst du es von Herzen und denkst dir, wie kann ich nur so einen Gedanken haben?
Genau, das ist das Schwierige.
Genau, und diese Zerrissenheit und diese heftigen Gefühle, habe ich schon oft den Eindruck, sind aber nach wie vor ein Tabuthema.
Die sind ein großes Tabuthema und ich merke das auch jetzt tatsächlich, seit es das Buch gibt, was mir da so entgegenschlägt an auch eben Vorwürfen oder an so Aussagen wie, was ist denn das für eine Mutter, die sowas über das Muttersein schreibt. Das ist ein Tabuthema. Und was ich aber dann wieder beruhigend finde, ist, dass jetzt ganz viele Mütter aus meinem Umfeld, die ich so kenne, das Buch gelesen haben und gesagt haben, ja, im Grunde kenne ich das genauso, aber ich hätte es mich nicht getraut zu sagen. Mhm. Also ich glaube, diese Gefühle, die sind tatsächlich da. Und da es ein Tabuthema ist, traut sich es fast keiner zuzugeben.
Aber warum ist es so tabuisiert? Weil es immer noch diese romantische Vorstellung des absoluten Mutterglücks gibt, an der Gesellschaft nicht gerüttelt werden darf, weil es so eine Grundfeste unserer Gesellschaft ist? Oder was ist der Grund?
Ich glaube, es muss diese Grundfeste geben, weil wenn jetzt die Mütter anfangen, das Handtuch zu werfen und zu sagen, so passt uns alles nicht, dann stürzt ja tatsächlich ganz viel zusammen von diesem System, was ja so gerade noch funktioniert. Aber wenn jetzt alle Mütter hergehen würden und sagen würden, wir wollen aber Vollzeit arbeiten und wir wollen aber das und das und das und eigentlich passt es so überhaupt nicht, dann gibt es ja wirklich ein Problem. Weil es funktioniert ja nur, weil die Mütter, vor allem eben die Mütter, und das ist ja nachgewiesen, zurückstecken. Weil sie Teilzeit arbeiten großteils, weil sie weniger verdienen, weil sie, ja, das ganze Programm im Grunde. Und es funktioniert nur, solange da jeder mitmacht, jede Mutter mitmacht. Und ich glaube, deshalb ist es ein Tabuthema, wenn jetzt die Mütter hergehen und sagen, so geht es aber nicht und eigentlich stinkt es mir total. Dann, dann reißt das was auf, was, glaube ich, nicht gern gesehen ist.
Aber es ist ja auch so, dass unter Müttern oft nicht darüber gesprochen wird. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich habe eine Hebammen-Sprechstunde besucht, 2-mal, und dann bin ich nie wieder hingegangen, weil genau über sowas einfach nicht gesprochen wurde. Das war in dieser windelfrei und was weiß ich, alles selber macht Szene einfach, das ging nicht. Der Mutter musste einfach permanent die Sonne aus dem Arsch lachen, unter Anführungsstrichen.
Ja, das ist das Schräge, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es selbst unter Müttern manchmal schwierig ist, wobei ich eben die Hoffnung habe, dass es Stück für Stück dahin kommt, dass dann doch eigentlich jede zugibt, dass es, weil ich glaube, es gibt keine Mutter, die rundum immer glücklich ist und wo es alles läuft. Es gibt es einfach nicht, weil das einfach anstrengend ist. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das langsam aufbricht und dass eben auch diese Supermütter, so genannt, die dann wirklich windelfrei und die sich alles antun und nur Bio-Sachen kochen und wirklich das mit Vollblut verfolgen, irgendwann drauf kommen, dass sie sich damit ja auch selber kaputt machen.
Natürlich muss man auch sagen, diese Errungenschaften der Mutterschaft, die wir quasi jetzt auch leben können, ja, und auch so wie wir mit unseren Kindern umgehen, das konnte ja unsere Müttergeneration beispielsweise noch nicht. Ja. Wir sind zwar alle groß geworden und tragen mehr oder weniger keinen Schaden davon, aber dennoch, zugleich scheint aber dieser Segen eigentlich der größte Fluch zu sein, weil nichts wichtiger ist im Moment, wie die perfekte Mutter zu sein, wie immer jetzt dieser Perfektionismus und von wem auch immer dieser Perfektionismus definiert wird, oder?
Ich glaube, vielleicht ist es sogar auch der Anspruch, dass man die perfekte Frau im Ganzen ist, also dass man Mutter und noch Karriere unter einen Hut bringt und das ist einfach so, wie es gerade ist, unter den Voraussetzungen nicht machbar und ich glaube, so diese Wut bei mir oder was ich so spüre, ist, dass das gerade ein großer Umbruch ist. Also natürlich ist es schon ganz anders als andere Bedingungen, als die, unter denen meine Mutter zum Beispiel uns großgezogen hat. Also es ist schon viel erreicht, aber ich glaube, es ist immer noch so ein Umbruch und es ist immer noch nicht ganz angekommen, wo die Frauen eigentlich hinwollen oder wo viele Frauen vielleicht hinwollen. Und so Umbruchzeiten sind, glaube ich, nie einfach. Also,
ja, und ich glaube, das spürt man auch in deinem Buch. Es wärst ja auch nicht du, wenn du nicht in gewisser Weise den Finger auf bestimmte politisch brisante Themen legen würdest. Und das ist ja auch so ein Thema und nicht nur in den Briefen, die deine Ich-Erzählerin an die Frauenministerin schreibt. Auch in anderen wird einfach deutlich, worunter Frauen und vor allem Mütter auch leiden. Also diese Zuschreibungen, die sie zu erfüllen haben. Sobald du Mutter wirst, hast du das Gefühl, dass du in der Steinzeit angelangt bist.
Genau.
Für was du plötzlich alles zuständig bist und was du alles tun musst und das natürlich lächelnd und ohne auch nur einen Dank dafür zu erwarten, oder?
Und da war ich oft sehr schockiert, weil ich habe wirklich oft gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass ich mich wieder im Mittelalter befinde, weil ich habe mich vorher wirklich für eine freidenkende Frau gehalten.
Genau.
Und man kriegt dann sowas übergestülpt, was man auch gar nicht, man kann das gar nicht von sich abhalten. Man kriegt es einfach tatsächlich von allen Seiten übergestülpt. Und es ist ganz schwierig, sich da irgendwie seinen Weg durchzubahnen. Und das ist vielleicht aber auch der Grund, wieso viele Mütter nicht darüber sprechen, weil sie dann das Gefühl haben, okay, das ist so viel von allen Seiten, ich muss mich dem jetzt fügen, weil sonst werde ich verrückt. Und da hoffe ich halt, dass das langsam aufbricht und da vielleicht auch andere Mütter das wagen, mal zu sagen, okay, eigentlich passt es mir so nicht und eigentlich wollte ich das anders.
Ja. Es gibt zwar dann quasi die anderen Extrembewegungen, die Frauen, die einfach komplett der Mutterschaft entsagen, weil sie das auch aus ökologischen Gründen für einfach total unnötig halten. Man kann keine Kinder mehr in die Welt setzen. Also ich kann jede Mutter verstehen, oder nicht jede Mutter, jede Frau verstehen, die sich dagegen entscheidet. Das ist ja auch jedem seine persönliche Entscheidung.
Ja,
ich muss mich ja quasi nicht fortpflanzen.
Genau.
Wenn man es dann doch tut, dann ist einem wirklich tatsächlich nicht klar, worauf man sich eigentlich dann teilweise einlässt. Es geht ja dann noch weiter. Man ist beschränkt in seiner gesellschaftlichen Teilhabe. Man kann wie du auch im Buch schreibst, man kann plötzlich auch nicht mehr über wichtige Themen reden. Man wird ja plötzlich als Mutter nicht mehr ernst genommen. Nur weil man einen großen Stillbusen hat, ist man deswegen nicht dumm im Gehirn, oder?
Genau. Und das Schlimme ist, dass man ja dann auch reduziert wird. Also man wird überall, wo man hinkommt, wird man reduziert auf, du hast gerade das Baby bekommen und wie geht's da denn und wie ist es?
Genau,
man
einziges
redet,
Thema.
Man wird nur noch auf diese Themen angesprochen und es wird einem auch nicht zugemutet, dass man vielleicht über was anderes zumindest gerne nachdenken würde, ob man jetzt die Zeit dazu hat, ist noch einmal ein anderes Thema, weil man kommt ja auch wirklich gar nicht viel dazu, aber es wird einem nicht zugetraut oder es wird auch gar nicht einem zugestanden, glaube ich, dass man als Mutter vielleicht auch nebenher noch gern eigentlich Gedichte lesen würde oder Tageszeitung oder selber schreiben, genau, das ist... Ja, das ist irgendwie nicht vorgesehen tatsächlich bis jetzt.
Du hättest ja statt schreiben, hättest du ja auch Lätzchen mit Monogrammen besticken können oder irgend so was Sinnvolles machen, oder?
Genau, das,
ja auch
das ist dann
gewesen.
Genau, oder eben Marmelade kochen oder was backen, so. Das
genau,
ist eben
damit
das
Kind was Ordentliches bekommt.
Genau, genau. Und das ist aber das nächste Thema, dass gerade dieses Schreiben oder Kunst machen als Mutter auch ein Thema für sich ist, weil das immer, oder das ist vielleicht, schreibende Frauen oder künstlerisch tätige Frauen sind vielleicht eher ein Thema für sich, weil das ganz schnell in diese Hobby-Ecke rutscht und ganz schnell in dieses, das macht's halt nebenher und es ist ja eh schön, wenn es das macht, aber jetzt hat es doch ein Kind, jetzt soll sie sich doch bitte auf das Kind konzentrieren. Und
oder eben die andere Seite, jetzt hast du ein Kind, jetzt hast du ja eh so viel Freizeit.
Genau, das ist das Nächste, es schlaft ja eh so viel und dann kannst du es ja eh machen, wie es da passt und sei froh, dass du nicht angestellt bist, weil dann müsstest du ja jetzt wirklich um 7 schon in der Arbeit sein nach einem Jahr und müsstest überhaupt schauen, wie du es mit der Karenz machst und so kannst du ja alles ganz frei machen und so ist es ja nicht.
Also, das Interessante ist ja eigentlich, dass ganz viele, eigentlich fast jeder glaubt, eine Expertise darin zu haben.
Genau,
oder?
Genau. Das ist, und das fängt schon in der Schwangerschaft im Grunde an. Das fängt schon an, bevor das Kind auf der Welt ist, dass jeder glaubt, er ist ein Experte für dieses Kind, was man eigentlich ja selber in sich trägt und wo man ja auch selber, glaube ich, spürt und weiß, wie das gerade am besten ist und wo man auch danach, wenn man jetzt wirklich die Ruhe und die Muße hätte und nicht ständig von allen Seiten mit Ratschlägen und mit Vorschlägen überhäuft würde, würde man das, glaube ich, schon ganz gut hinkriegen. Oder mit vielen wohlwollenden Frauen um sich, denen es halt gerade gleich geht und die genauso ratlos sind, da hätte man auch mehr davon, als dieses gesellschaftliche, als so einen Druck übergestülpt zu bekommen.
Deine Ich-Erzählerin, so wie du selbst, lebt ja auch im Land, in einer Dorfgemeinde und hast du das Gefühl oder den Eindruck, dass es sich quasi im ländlichen Bereich im Vergleich zum urbanen jetzt nochmal verschärft? Oder gibt es da auch kein Stadt-Land-Gefälle?
Oh, das gibt es, glaube ich, schon. Da will ich jetzt das Land gar nicht schlecht machen, weil das hat andere Vorzüge und da sind die Menschen dann vielleicht anders, in anderen Bereichen offener miteinander oder sowas. Mhm. Aber was das anbelangt, ist es schon ein Gefälle. Zum Beispiel ist jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, mein Sohn ist mit 2 in den Kindergarten gegangen, mhm, und da war er extrem, für die Verhältnisse, die dort herrschen, war er da extrem klein. Und ich meine, ist es selbstverständlich, dass die Kinder teilweise mit 6 Monaten, mit einem Jahr schon in Betreuung kommen.
Ja. Genau.
Und es war sozusagen, da war man fast eine Ausnahme. Es gibt eher ein paar, die das auch mit 2 schon machen, aber das war, ja, außergewöhnlich. Mhm. Dann auch eben, dass die Betreuungseinrichtungen kaum Nachmittagsbetreuung anbieten. Es ist meistens 13 Uhr Schluss und sowas. Das ist schon Stadt-Land-Gefälle. Andererseits gibt es dann einen anderen Zusammenhalt wieder.
Ja.
Also einen anderen, ja, mhm. Wenn man dann mal ein bisschen Anschluss hat, dann ja, kann man die Kinder wirklich so man kann sie so hin und her mit Freundinnen hin und her tauschen sozusagen. Mhm. Es gibt dann so andere Netzwerke, die dann gut funktionieren am Land, die in der Stadt vielleicht wieder schwieriger zu finden sind oder nicht so ganz sorglos funktionieren oder so.
Könnte man sagen, dass man quasi Gesellschaften in gewisser Weise danach einstufen oder einschätzen könnte, wie deren Familienpolitik aussieht?
Ich glaube schon, dass man das kann, weil das ja viel aussagt, wie eine Gesellschaft funktioniert oder ja, welchen Plan sie sich zumindest macht, wie sie funktionieren möchte. Und ich glaube schon, wenn eine Gesellschaft sagt, es gibt eben wenig Betreuungsplätze oder wir tun das Geld woanders hin und kümmern uns da erst einmal nicht darum, dass es mehr gibt, dann sagt sie damit ja auch, okay, die Frauen müssen zu Hause bleiben. Im Grunde ist das die Aussage. Mhm. Und ich glaube, das sagt ja dann viel über die Gesellschaft aus. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also die Betreuungsplätze sind immer das erste Thema, aber da gibt es ja noch viel mehr kleinere Sachen, die geregelt werden müssen gesellschaftlich, wo man, glaube ich, schon erkennen kann, welche Wertigkeit die Kinder oder
ja,
das Muttersein da hat.
Ja, das ist ja das Interessante, dass man ja trotzdem aus einer konservativen Perspektive dieses Muttersein, diese Mutterschaft so schützen will oder konservieren will. Und auf der anderen Seite hat man aber gleichzeitig das Gefühl, dass das Wohl der Kinder jetzt nicht unbedingt in allen Bereichen so an erster Stelle steht, mhm, oder? Das passt ja dann wieder überhaupt nicht zusammen,
Nein,
oder?
Das passt nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Thema, womit sich dann jede Mutter einzeln auch wieder auseinandersetzen muss.
Ja.
Weil sie das merkt man ja im Alltag, dass das irgendwie nicht zusammengeht. Dass das Wohl vom Kind und das, was eigentlich gesellschaftlich verlangt wird, das geht absolut nicht zusammen. Mhm. Und da fängt es ja schon an. Also man könnte so viel aufzählen, wo es eigentlich nicht zusammenpasst. Und ich glaube, das ist eben genau diese Umbruchssituation. Wir sind nicht mehr ganz wie es vor 50 oder vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren war. Da hat sich viel getan. Aber es ist halt auch noch nicht da, wo es, glaube ich, hin könnte. Mhm. Und es ist so ein großer Umbruch und da passt es halt einfach gerade alles noch nicht zusammen.
Eben, und von der Situation der dazugehörigen Väter haben wir noch gar nicht gesprochen.
Von denen, das ist ein Thema für sich, genau. Weil, also die haben es ja sicher auch nicht leicht, aber das ist ein Thema für sich.
Genau. Mhm. Aber zurück zum Buch. Die Briefe richten sich ja an ganz unterschiedlichste Personen und auch Gegenstände mehr oder weniger. Das sind die Heiligen, Gott, Mohammed, Maria, die Frauenministerin kommt vor und sogar Romanfiguren und auch Madonna.
Mhm.
Sind sie dir tatsächlich so untergekommen während diesen Schreibprozessen, die du hattest in der Zeit, wo diese Briefe auch entstanden sind?
Ja, es klingt jetzt irgendwie schizophren, aber ja, tatsächlich habe ich dann irgendwann mich ertappt, dass ich dachte, ich müsste Madonna jetzt einen Brief schreiben oder ich müsste jetzt tatsächlich dieser Frauenministerin eigentlich mal schreiben, weil das kann ja nicht sein. Mhm. Und eigentlich muss ich auch am Jesus schreiben, weil was soll das und was sagt der dazu? Also es ist tatsächlich so passiert, was vielleicht auch zeigt, wie isoliert ich da war, während ich das geschrieben habe. Weil wenn man wirklich niemanden da hat und nichts, dann überlegt man sich sowas und denkt sich, okay, an wen wende ich mich jetzt? Wer ist zuständig? Und dann ist natürlich, ja, Madonna ist jetzt nicht zuständig, aber die hat auch Kinder und ist irgendwie eine schillernde Figur. Und ich habe mich dann halt wirklich gefragt, wie hatten die das gemacht?
Ah, Kindermädchen.
aber trotzdem denke ich mal, sie hat diese Kinder auch geboren, zumindest teilweise, nicht alle, aber teilweise.
Und liebt sie ja auch. Liebt sie also auch. Die Sorgen sind
sie
ja die
wird
gleichen,
ja auch
oder?
Ähnliche Gefühle zumindest
genau.
kennen.
Ja, genau.
Und es hat mich dann wirklich interessiert, weil ich dachte, wie ist es diesen ganzen bekannten Frauen gegangen mit dem... Also das ist ein Thema, was noch viel zu wenig, glaube ich, erforscht ist, was Frauen dazu sagen, weil das bisher nie Thema war, wie diese Mutterschaft ausschaut und ob das immer so toll ist. Und
Die Form überhaupt es in einem Brief zu tun, was hat dir der Brief ermöglicht im Vergleich zu einem, du hättest ja auch einfach einen Text aufschreiben können, du hättest ja für dich, so wie einen Tagebucheintrag, hättest du ja auch machen können, hast aber die Briefform.
Genau, weil die Briefform nach außen geht und der Tagebucheintrag, das wäre wieder nur nach innen und wieder nur ich und wieder nur diese kleine Blase, in der man ja eh mit diesem Baby schon ständig ist. Also ich glaube, das wäre nicht in Frage gekommen, da wäre mir auch nichts eingefallen. Und der Brief hat tatsächlich ermöglicht, nach außen zu gehen und quasi aus dieser Isolation herauszutreten und zu sagen, hey, ich kann ja wirklich jedem schreiben, der mir einfällt. Und ob der das jetzt liest oder nicht, das ist egal, aber zumindest ist es dann aufgeschrieben. Und es hat so ein neues Feld an Möglichkeiten mir eröffnet. Oder hat mich überhaupt auch wieder zum Schreiben geführt. Also es gab ja wirklich eine lange Zeit, wo das Schreiben gar nicht möglich war, weil mir nichts eingefallen ist oder weil ich auch nicht wusste, wie ich es formulieren soll, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Das war genau dieses Loch, dieses sprachlose Loch. Und das ist im Grunde dann durch diese Briefe so langsam wieder gefüllt worden.
Mhm. Und die Briefe sind genauso entstanden, wie sie jetzt im Buch versammelt sind? Oder hast du das ein oder andere weggelassen, dazu getan, überarbeitet?
Es ist viel weggelassen, es ist auch überarbeitet. Es ist auch vom Datum her ein bisschen getrickst. Also es sind nicht immer haargenau an dem Tag entstanden, wie jetzt das Datum ist. Und es sind ja mittlerweile auch Orte und Figuren noch einmal dazugekommen. Und diese Figuren, die ich dann letzten Endes erfunden habe, haben vielleicht auch das ein oder andere noch mal anders getan, als es in echt war. Einfach um da noch mal so ein bisschen einen Abstand reinzukriegen, weil es ist eh, das Buch ist eh ehrlich genug und nah genug an mir. Deshalb dachte ich, es ist ganz gut, wenn da noch so eine Kunstfigur irgendwie dazwischen ist. Aber im Grunde, so das Gefühl an sich, habe ich mir schon damals 1:1 immer notiert und so die Briefanfänge, die gab es auch eigentlich meistens und vervollständigt habe ich es dann im Nachhinein.
Gab es denn irgendwann einen Moment, wo du überlegt hast, ob es schlau ist, das zu veröffentlichen?
Ja, kurz vor meiner Scheidung. Und ich sage es jetzt frei heraus, es war bei meiner Scheidung oder jetzt während dem, es gibt da noch einige Gerichtsverfahren wegen dem Kind, war dieses Buch Thema. Und da habe ich schon oft gedacht, boah, ich wollte es unbedingt schreiben und ich fand es auch wichtig, dass es ehrlich ist, aber dieses Buch war Thema.
Ob du dir dein Ei gelegt hättest, mehr oder
genau,
weniger.
Genau, genau. Wobei ich mir denke, es ist in dem Buch ja auch oft genug erwähnt, dass ich dieses Kind liebe und dass das, also es ist ja kein negatives Buch übers Muttersein, hoffentlich. Mhm. Ich habe es mir oft überlegt und ich denke mir, es sind ja auch Sachen rausgekürzt, wenn ich die drin gelassen hätte, wäre es vielleicht wirklich auch gar nicht so gut für mich gewesen. Also muss man wirklich so sagen.
Wahrscheinlich auch im Sinne von Zurechnungsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad, ob du die Fürsorge überhaupt übernehmen
ganz
kannst.
Genau. Und aber was auch wieder dafür spricht, dass ich mir denke, wir leben vielleicht irgendwie auch doch noch so halb im Mittelalter. Also ich habe jetzt eben im Zuge meiner Scheidung über dieses Buch Dinge gehört, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass jemand dieses Buch so liest und mir das zum Vorwurf macht.
Mhm. Also ich glaube, in Österreich war es bis in die 80er Jahre von Gesetzes wegen eigentlich völlig normal, dass bei einer Scheidung das Sorgerecht dem Vater zugesprochen wurde. Also das war nicht die Mutter so wie jetzt, sondern der Vater. Was ja eigentlich ein Wahnsinn ist.
Es ist ein großer Wahnsinn, ein Riesenwahnsinn. Ja.
Also sind wir doch schon ein Stück weiter zum Glück.
Da sind wir ein kleines Stück weiter, aber wie gesagt, ich habe jetzt einige Verhandlungen hinter mir und da habe ich jetzt Sätze gehört und eben auch über dieses Buch und über meinen Beruf, wo ich mir denke, das kann nicht wahr sein. Ich muss eigentlich mindestens noch ein Buch darüber schreiben, so ein Wahnsinn ist das.
Also die Zuschreibungen nehmen kein Ende.
Nehmen kein Ende, genau. Und deshalb bin ich jetzt im Nachhinein auch froh, dass es das Buch dann doch gibt. Also ich habe oft Angst gehabt und habe gedacht, ob es so gut ist. Aber jetzt denke ich mir, nein, es hat raus müssen und es ist ehrlich und es muss eigentlich jetzt noch ehrlicher sein müssen. Und im Grunde muss dem Ganzen jetzt noch was folgen, weil scheinbar ist da eine große Baustelle noch. Mhm. Und die betrifft ja nicht nur mich, also das ist jetzt nicht nur mein persönliches kleines Scheidungsverfahren oder irgendein persönliches Problemchen, sondern ich glaube halt tatsächlich, oder ich höre es jetzt auch, seit es das Buch gibt von anderen Frauen, dass es vielen echt ähnlich geht und dass es daher vielleicht nur gut ist, wenn das mal besprochen ist.
Ich meine, dass das Schreiben offenbar für dich sowas wie ein Anker war, an dem du dich dann rausziehen konntest, das ist schon klar. Hat es dich auch getröstet in mancher Situation, sich einfach das wegzuschreiben oder vielleicht einfach was in Worte zu fassen alleine?
Ja, also ich mag auch das Wort Therapie überhaupt nicht, aber im Grunde ist es eine Art von Therapie. Es wird ja dadurch auch ein Text und ein Produkt oder ein Kunstprodukt sozusagen. Und es macht ja dann ganz viele Möglichkeiten auf, damit umzugehen, sobald es da steht und Text ist. Und deshalb hat es mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres für mich jetzt persönlich, als Sachen nicht in Worte fassen zu können. Und beim Schreiben sind die Worte dann halt gekommen. Und sobald die Worte dafür da sind, wird es, glaube ich, leichter. Mhm. Und das kommt dem Wort Therapie eben leider nahe. Wobei, es rutscht dann wieder schnell in dieses Klischee auch, die arme Mama, da hat sie Schreibtherapie machen müssen, natürlich. Und dann schreibt sie ihre Kurzgeschichten, ja. Und das ist, rutscht dann wieder so ins Hobbymäßige und Selbsttherapie, und das ist es im Grunde nicht.
Also, ist auch so eine typische Frauenzuschreibung, genau. Frauen brauchen natürlich einen Therapeuten.
Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber im Grunde ist es das. Also.
Gibt es eigentlich einen Lieblingsadressaten?
Der Frosch und der Mohammed waren so meine Lieblinge,
ja.
Madonna auch. Ja, das waren meine Lieblinge, glaube ich. Mhm. Der Kanzler, da musste ich immer ein bisschen lachen, wenn ich an den Kanzler geschrieben habe.
Der ist ja selber noch ein Kind.
Genau. Deshalb dachte ich, wenn der das wirklich lesen würde, ja, das habe ich mir immer vorgestellt und das hat mich immer sehr amüsiert.
Was ist mit dieser Frau nur los?
Was will sie denn?
Was will sie überhaupt?
Wobei ich eben sagen muss, schockierenderweise ging es ja vermutlich nicht nur wenn er es lesen würde, dem Kanzler nicht nur so, sondern... Ich habe jetzt eben tatsächlich schon genug Reaktionen auf das Buch bekommen, wo ich mir dachte, ihr habt doch wirklich irgendwas nicht verstanden. Also entweder ihr seid außerirdisch oder ich, weil es sei dahingestellt.
Also doch wieder ein bisschen polarisierend.
Ja, tatsächlich. Mhm. Unerwartet, hätte ich nicht geglaubt. Mhm. Also.
Wie sich jetzt die zukünftigen Leser und Leserinnen entscheiden, für welche Seite, das überlassen wir denen. Ich glaube, es braucht jetzt aber zum Abschluss wirklich noch einen... besonders schönen Brief.
Einen besonders schönen Brief, den suche ich jetzt. Vielleicht zwei kurze, zwei ganz kurze, dass man das so ein bisschen... Ah ja, da ist was an dem Frosch und da kommt auch ein bekannter Schriftsteller drin vor. Mhm. Unterfelden, den 1. April 2018. Lieber Frosch, wie stehst du zum Säugling und wie zu Max Frisch? Kennst du seine Fragebögen? Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass mein Sohn das Säuglingsalter überwunden hat, dass sein Interesse am aufrechten Gang groß zu sein scheint und es vermutlich nicht mehr lange dauern wird, bis er dieses ganz befriedigen kann. Der Säugling an sich mag niedlich sein, aber er ist vor allem hilflos und mal ehrlich, wer wünscht sich diese Kombination für sich selbst? Ich finde es schöner und erfüllender, jemandem dabei zuzuschauen, wie er sich selbst zu helfen lernt, als mich an der unendlichen Niedlichkeit zu erfreuen und ständig für alles gebraucht zu werden. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Und was Max Frisch betrifft, muss ich zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, ob er sich ausschließlich männliche Leser vorgestellt hat oder ob er auch daran gedacht hat, dass es durchaus Frauen geben könnte, die seine Bücher lesen. Das heißt, ich bin nicht sicher, wie sympathisch er wirklich war. Liege ich richtig, dass du dich bald aus der Winterstarre befreien wirst, lieber Frosch, um dich dann zu vermehren? Ich bin gespannt, wie du das mit den Säuglingen und Max Frisch siehst. Herzlich, eine Kollegin. Ich lese noch kurz den Antwortbrief oder den Gegenbrief an Ingeborg Bachmann vor. Mhm. Unterfelden, den 1. April 2018. Liebe Ingeborg, schade, dass du keine Fragebögen verfasst hast. Hast du Max Frischs Fragen beantwortet? Was hat er dich gefragt, wenn ihr zu zweit wart? Habt ihr über Kinder gesprochen? Was hast du ihn gefragt? Was hat er geantwortet? Herzliche Grüße, Marlina. Und zum Schluss ein durchweg hoffentlich positiver Brief. Es gibt ja auch Briefe an den Sohn oder kleine Gedichte tatsächlich für den Sohn im Buch. Unterfelden, den 15. Oktober 2018, das ist kurz vor dem hoffentlich halbwegs positiven Ende.
Oder es noch endlich sich aufgelöst hat.
Genau. Liebster Sohn. Am Regierungsgebäude ist eine Fensterscheibe kaputt. Ich sah einen Schmetterling reinflattern. Ich küsse dich, deine Mama. PS, allein das Wort Schmetterling ist für Krisenzeiten hilfreich.
In diesem Sinne, herzlichen Dank, Simone Hirt, für das Gespräch und auch
die
kurzen Lesungen aus dem Buch Das Loch. Bei Krämer und Scheria erschienen, ein Briefroman. Ich hoffe nicht dein letztes Buch. Ich bin jedes Mal immer wieder gespannt, in welchen gesellschaftlichen Aspekt wir jetzt eintauchen, wenn wir über dein Buch sprechen. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Das nächste ist schon in Vorbereitung. Danke fürs Gespräch.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.